Bei aller Last von Schuld und Scham lobe ich den, der sie mir nahm. Liebe Gemeinde, seit wir dieses Lied in Gottesdiensten singen, beschäftigt mich die Frage, was es mit dieser Scham eigentlich so auf sich hat. Klar, ich kenne das Gefühl von Scham schon als kleiner Junge, wenn ich mich anders verhalten habe, als ich es und auch andere es von mir eigentlich erwartet haben. Ja, aber ist das nicht banal? Muss man da nun tiefer einsteigen? Reicht das als Stoff für eine Predigt? Entscheidet selbst. Ich lese bekannte Verse aus Genesis, aus dem ersten Buch der Bibel. Und damit sind wir dann schon mittendrin im Thema. Genesis 2, Vers 25. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und Genesis 3, Vers 8 bis 10, und sie, dieselben Menschen, hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Es gibt also ein Vorher und ein Nachher. Vorher, sie schämten sich nicht, nackt und ungeschützt, alles ganz normal. Und so ein Nichtschämen ist ja etwas anderes als Schamlosigkeit. Es ist ein Zustand, den wir eigentlich gar nicht kennen, für den es auch gar keinen passenden Ausdruck gibt. Dabei gilt Schämen unter Verhaltensforschern als angeboren und selbst Blinde erröten. Aber die ersten beiden Menschen beherrschen das Repertoire des Schämens nicht. Warum? Es gibt fürs Schämen schlicht keine Notwendigkeit, keinen Bedarf. Aber dann, sie schämen sich. Sie machen eine bis dahin unbekannte Erfahrung. Gott ist unterwegs im Garten und sie wollen, kurz nach der Sache mit dem Baum, der Frucht und der Schlange, nicht gesehen, nicht entdeckt werden. Aber ihnen bleibt die folgende Grunderfahrung nicht erspart. Sie werden gesehen von der falschen Person in der falschen Situation. Gott selbst hält nach ihnen Ausschau, gerade jetzt, und sie wollen ihm partout nicht begegnen oder gar in die Augen sehen müssen, weil sie sich schämen. Was ist da nur geschehen? Wir müssen uns den Begriff der Scham etwas genauer ansehen, sonst kommen wir nicht richtig weiter. Ein kleiner Exkurs. Scham gilt zum einen als die Hüterin des Innenlebens. Ich stehe hier vor euch auf der Kanzel. Ich werde auch durchaus hier und da mal ein wenig persönlich, auch wenn es in der Öffentlichkeit nicht gerade so meine Stärke ist. Aber ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass ich mich vor euch so völlig durchsichtig, so transparent mache, oder? Nein. Ich behalte auch eine ganze Menge für mich, exklusiv. Scham entscheidet darüber, was ich anderen gegenüber preisgebe und was ich für mich behalte. Äußeres, aber auch mein Innenleben. Das ist auch okay so, das ist hilfreich, es schützt. Ihr müsst und ihr sollt nicht alles über mich wissen. Zum anderen bezeichnet Scham ein durchweg negatives Gefühl. Wir kennen das alle. Es entsteht aus der Wahrnehmung heraus, nicht genügen zu können. Nicht genügen. Eigenen Ansprüchen, den Erwartungen und Ansprüchen anderer. Die Folge, man schämt sich und man ist beschämt. Dabei ist Scham eine Wahrnehmung, ein innerer Zustand, der die ganze Person betrifft. Scham geht ungeheuer tief, das Gefühl, das macht was mit mir. Scham fühlt sich ausgesprochen ungut an. Dabei lässt sie sich nicht einfach ignorieren oder abtun. Und Scham hat was mit Öffentlichkeit zu tun. Manchmal eine innere Öffentlichkeit, ich sehe mich sozusagen selbst an. Zumeist aber eine echte Öffentlichkeit. Es heißt ja nicht umsonst, man schämt sich vor dieser oder vor jenem. Die Bedeutung des Phänomens Scham hängt für uns sicherlich damit zusammen, was wir für Typen, für Persönlichkeiten sind. Aber auch unsere Umgebung, das Umfeld, ja unser kultureller Hintergrund, der spielt hier eine Rolle. In der Völkerkunde wird sogar die Auffassung vertreten, dass Phänomene wie Schuld, Angst oder Scham ganze Kulturen unterschiedlich prägen können. So weit, dass von Schuld, Scham und Angstkulturen gesprochen wird. Der Kulturraum, in dem das Alte Testament entstanden ist, wird dabei übrigens eher den Schamkulturen zugerechnet und unsere westliche Zivilisation eher den Schuldkulturen. Aber da gibt es keine scharfe Trennung. Und so schreibt der bekannte Autor Salman Rushdie in einem Roman wohl zu Recht: Scham ist nicht ein Privileg des Orients. Unsere kulturelle Prägung, die dürfte auch Auswirkungen darauf haben, was wir glauben, wie wir für Glaubensangebote erreichbar sind, ja, was für uns Bedeutung gewinnen kann und was nicht. Das ist nicht unwichtig, gerade auch in unserer Zeit, in einer bunten Gesellschaft und in einer bunten Gemeinde, da begegnen sich ja Menschen unterschiedlicher Kulturen und das in einer Intensität wie vielleicht nie zuvor. Da gibt es viel zu entdecken bei anderen und vielleicht auch verborgene Anteile bei uns. Und vielleicht lernen wir auch, den Glaubenszugang ganz anders geprägter Menschen besser zu verstehen. Gehen wir weiter. Scham hat was zu tun mit Normen und mit Werten, aber auch mit dem Umfeld, mit dem Milieu, in dem sich mein Leben so abspielt. Menschen schämen sich, wenn sie Ideale und Erwartungen der Gemeinschaft verletzen. Anders Schuldgefühle. Sie entstehen aus der Übertretung von Gesetzen und Regeln. Schuld sagt deshalb, ich habe einen Fehler gemacht. Also sollte ich gestehen und Wiedergutmachung leisten, bevor ich bestraft werde. Oder es resultiert eben eine Strafe und dann ist das Vergehen dann auch abgegolten, gesühnt. Die Situation ist wieder bereinigt. Bei Scham liegt das ganz anders. Scham sagt nicht, ich habe einen Fehler gemacht. Scham sagt, ich bin ein Fehler. Also sollte ich mich verstecken, damit ich nicht bloßgestellt werde. Scham scheint tiefer zu gehen. Auch die Lösungen für Scham und Schuld sind unterschiedlich. Schuld wird durch Anerkennung derselben oder Bestrafung gemildert. Scham hingegen muss von anderen entfernt werden. Die Beschämten können nur von einer anderen, in der Regel hierarchisch höher stehenden Person wiederhergestellt oder wieder in die Gruppe aufgenommen werden. Ein Familienoberhaupt, ein Patron. Scham und hiermit verwandte Begriffe finden sich auch in der Bibel, nicht nur in den anfangs gelesenen Versen. Sie bezeichnen sowohl die subjektiv empfundene Scham als auch die soziale Beschämung. Übersetzt werden sie mit sich schämen, beschämt sein, zu Schanden werden, gekränkt, beschimpft sein, verachtet werden, schmähen. Vielleicht haben wir jetzt sogar einige konkrete Bibelworte, zum Beispiel Psalmworte im Ohr. Mir ging es auf jeden Fall so. Psalm 44, Vers 14 und 16. Du machst uns zu Schmach bei unseren Nachbarn, zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind. Täglich ist meine Schmach mir vor Augen und mein Antlitz ist voller Scham. Auch hier wieder die Nachbarn, die, die um uns her sind, die Öffentlichkeit, sie gehört dazu. Auch sowas wie Mobbing, so ein Shitstorm klingen da für mich an, denn Scham erfährt man durch negative Bewertung der Öffentlichkeit, der für mich bedeutsamen Öffentlichkeit. Und das bringt in große innere Bedrängnis, aus der man alleine nicht mehr rauskommt. Für Schuld haben wir, wie vorhin ausgeführt, mit dem Tatbestand der Vergebung ein Gegenüber, ja in gewisser Weise eine Lösung. Wer kann das besser wissen als wir Christen? Wir lesen davon in der Bibel, das gehört zur DNA von Gemeinde. Gott vergibt gerne. Die Last der Schuld ist weg. Wie lautet denn das Gegenüber von Scham? Ich sprach davon, dass man Scham durch eine negative Bewertung einer Öffentlichkeit erfährt. Vor allem der direkte Lebensraum, die Gemeinschaft ist hier relevant. Und dabei geht es letztendlich um das Ansehen der Person. Wird jemand beschämt, so spricht man in Thailand zum Beispiel davon, dass jemandem das Gesicht herausgerissen wird. Die Person verliert ihr Antlitz, ihr Aussehen, ja, ihr Ansehen. Mir fielen sofort Menschen ein, die durch einen Säureanschlag entstellt wurden. Solche Personen verlieren ja damit ihre Erkennbarkeit, ihre Individualität, ihre Würde. Genau das ist gemeint und genau das wird ja von den Tätern so einer schrecklichen Tat wohl auch beabsichtigt. Scham bedeutet eine katastrophale soziale Einstufung, wenn man so will, eine extrem negative Schufa, nicht für die Kreditwürdigkeit, sondern für die gesamte Person. Und das dann vielleicht noch in einem Kulturraum, der stark gruppenorientiert und weniger individualistisch geprägt ist, wo es weniger um Eigeninteressen und mehr um Familien- oder Gruppeninteressen geht, wo das Wohl der Gruppe nicht beschädigt werden darf, wo Netzwerke an Beziehungen, der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe wesentlich sind. Doch was ist nun das Gegenüber von Scham, die Umkehrung? Es ist Ehre. Seneca, ein römischer Philosoph, formulierte es so: Ehre ist die gute Meinung von guten Leuten. Ehre ist, wenn andere positiv über mich denken und wenn sie das auch kundtun, wenn es öffentlich gemacht wird, wenn das bekannt wird. Und nicht nur Scham, sondern auch das Gegenüber Ehre funktioniert wie eine soziale Bonitätseinstufung, der gute Ruf. Den wiederherzustellen kann man nicht selber, unmöglich. Ich kann das Problem von Scham und Schande nicht lösen. Da muss jemand anders her. Gefragt ist eine öffentliche Wiederherstellung des guten Rufes und Wiedereingliederung Kraft des Einflusses einer maßgeblichen Person. Eine Person, die es in der Hand hat, solche Dinge zu regeln und auch durchzusetzen. Liebe Gemeinde, auch wenn uns das vielleicht nicht so bewusst ist, diese Thematik von Scham und Ehre ist ohne Zweifel Gegenstand des Evangeliums. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, sie handelt nicht nur von Schuld und Vergebung, sondern auch von Scham und Ehre. Skeptisch? Folgende Begegnungen aus dem Neuen Testament sind mir sehr spontan hierzu eingefallen. Johannes 8. Die Schriftgelehrten und Pharisäer bringen eine Frau zu Jesus, die beim Ehebruch ertappt wurde. Man will sie steinigen. Jesus fordert die Umstehenden auf: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Keiner wirft, einer nach dem anderen geht. Hat dich niemand verurteilt? Fragt Jesus. Nein, antwortet die Frau. Dann verurteile ich dich auch nicht. Aus einer öffentlichen Beschämung, dem Öffentlichmachen einer moralischen Verfehlung, geht die Frau wiederhergestellt, aufrecht hinaus. Lukas 19, der Zöllner und Betrüger Zachäus. Ein Mann, der für ein verpöntes Geschäftsmodell stand und deshalb zutiefst verachtet wurde. Jesus holt ihn vom Baum herunter. Der Baum, der war ja nicht nur ein guter Aussichtspunkt, sondern vor allem ein gutes Versteck. Zachäus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus Gast sein. Zachäus? Schämen soll der sich, dieser Betrüger. Und Jesus wünscht die Gastfreundschaft und die Mahlgemeinschaft dieses Mannes. Vor aller Augen und Ohren kehrt er bei dem in den Augen anderer verachteten Mann ein. Eine Rehabilitation erster Ordnung, eine Ehrerweisung. Und Lukas 7. Im Haus des Pharisäers Simon erdreistet sich eine stadtbekannte Sünderin, wohl eine Prostituierte, Jesu Füße mit ihren Tränen zu benetzen. Ja, sie weint. Mit ihren Haaren zu trocknen und mit Öl zu salben. Und diese Frau präsentiert Jesus dann seinem Gastgeber sogar noch als Vorbild. Du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Und dann sagt Jesus der Frau die Vergebung ihrer Sünden zu und entlässt sie mit einem Friedensgruß. Eine Frau, die in ihrer eigenen Wahrnehmung und aus Sicht der Anwesenden allen Grund hatte, sich zu schämen, verlässt das Haus des Simon als geehrte, als ehrenwerte Frau. Scham und Ehre. Ich bin überzeugt davon, das sind zentrale Themen der biblischen Botschaft, zentrale Themen der guten Nachricht von Jesus. Denn wo er ist, da können die Beschämten aus ihrer Deckung, aus ihrem Versteck, aus ihrem inneren Verlies kommen. Und sie erfahren bei ihm Aufwertung, Respekt, Wiederherstellung des Ansehens. Sie müssen sich nicht mehr wegducken, klein, ja unsichtbar machen. Sie dürfen wieder Mensch sein, vor sich und vor der Öffentlichkeit. Aber nicht nur aus vielen Jesus-Begegnungen der Evangelien können wir das heraushören. Auch theologisch wird dieses wichtige Anliegen an verschiedenen Stellen im Neuen Testament aufgearbeitet, damit wir das glauben können, damit wir es verstehen, besser noch begreifen, aufnehmen, ja aufsaugen. Denn wir kennen ja zu gut die andere Seite. Die Unzulänglichkeiten, unter denen wir leiden, die Kränkungen, die uns runterziehen, dieses unerträgliche Gefühl, nicht zu genügen. Hört deshalb auf Verse aus dem Epheserbrief, Epheser 1, Vers 5 und 2, Vers 19. Da lesen wir, er, Gott, hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht und zu ihm sollen wir gehören. Ihr seid also nicht mehr Fremde und ohne Rechte in Israel. Ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. In unserem Land beginnt ja gerade wieder eine Diskussion über die Staatsbürgerschaft, über Bedingungen und Voraussetzungen hierfür. Manche fürchten ein Verschleudern und dadurch eine Entwertung. Die Hürden sind für einige zu niedrig und für andere viel zu hoch. In den eben verlesenen Versen wird nicht viel weniger angeboten als die Staatsbürgerschaft im Reich Gottes. Vielleicht sogar noch mehr. Nicht nur Mitbürger der Heiligen, sondern Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Das bedeutet ja letztlich Gottes Kinder. Es geht um Adoption. Adoption im Licht von Gnade und Glauben. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Da ist ein Gott, der spricht uns Kindschaft zu. Das darf man wohl als Ehrerweisung auffassen, oder? Es ist ja nicht irgendwer, der uns das zuspricht. Es ist der Herr des Himmels und der Erde, der Schöpfer und der Erlöser, ein echter Wiedergutmacher, der Worteinhalter, ein Heimatgeber, ein Bürgerrechtezusprecher. Wenn dieser Gott auf sich Schämende, auf Beschämte, ja und sich gegenseitig beschämende Menschen trifft, dann ist das mehr als ein Pflaster auf Wunden, mehr als ein jetzt hab dich mal nicht so. Oder ein, na, so schlimm ist das doch wohl nicht. Denn es ist doch schlimm, wenn ich mir und anderen vor Scham nicht mehr in die Augen sehen kann. Deshalb ist diese göttliche Zusage so wertvoll und vielleicht sogar lebensverändernd. Mitbürger, Kinder Gottes sein. Damit ist das Ende des Schämenmüssens und des Beschämtwerdens eingeläutet, ja, besiegelt. Scham und Ehre. Was ist das denn für eine Ehre, die Gott zuspricht? Geht es da um Stellung, um Reputation, um Reichtum und Einfluss? Nein, bei Gott geht es nicht so sehr ums Haben, sondern ums Sein, um seinen Frieden, den Shalom und ums Heilwerden. Es geht um die Wiederherstellung dessen, was wir verspielt, verloren, vergessen, vielleicht auch verachtet haben. Die ersten Menschen, von denen die Bibel berichtet, wie auch wir im 21. Jahrhundert. Das Evangelium, die gute Nachricht, mehr als Schuld und Vergebung, besser noch mehr als Schuld und Vergebung. Es geht auch um Angst und Macht und es geht um Scham und Ehre. Dieses Evangelium hat vielleicht mehr Facetten, als uns in unserer kulturellen und geistlichen Prägung so bewusst ist. Und so holt es uns da ab, wo wir stehen. Auch da, wo wir leiden und uns und unseren Unzulänglichkeiten vielleicht verzweifeln. Und es will uns dadurch in die Gegenwart, ja in die Kindschaft Gottes führen. Egal wie unser Kernproblem, unsere innere Leere oder unsere zentralen Lebensfragen lauten. Amen.